Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bonet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, wie schön, dass wir wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen.
Ja, hallo Marta, wie schön. Ja, ich freue mich da auch jedes Mal sehr drüber. Hallo an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers und schön, dass du auch wieder da bist.
Ja, und wir haben ein tolles Thema heute, nämlich es geht darum, wie man im Alltag gut für sich sorgen kann und eben auch gut für so Erholungsmomente und Regenerationsmomente im Alltag sorgen kann.
Und vor allem, warum das so sinnvoll ist.
Sehr, sehr richtig. Und wie immer gilt aber natürlich Regulation first. Kathi, magst du wieder eine Regulationsübung für uns anleiten?
Ja, total gerne. Und heute habe ich mir eine überlegt, die ist ein bisschen witzig. Und ich mag sie trotzdem mit dir, Marta, und mit dir auf der anderen Seite des Kopfhörers machen. Sie heißt Stöhnen, Ächzen, Seufzen. Und das ist so eine Übung, die ich total gerne im Alltag ganz bewusst mache, weil man sie einfach auch immer und überall irgendwie machen kann. Sei es auf der Toilette, auf dem Klo zur Kloregulation oder beim Kochen oder wenn man im Auto unterwegs ist. Im Bus, weiß ich nicht, habe ich es mich noch nicht getraut, so in der Öffentlichkeit. Aber immer wenn ich irgendwo alleine bin oder mit Menschen, die mir vertraut sind, die schon wissen, wie, dass ich das ab und an mal mache.
Oder die einfach dann mitmachen.
Genau, die einfach mitmachen. Und ja, ich lade dich ein, auch einfach mitzumachen. Die Übung heißt Stöhnen, Ächzen, Seufzen. Und du kannst einfach mal alles, was so in dir steckt, einfach rausseufzen oder Oder auch einfach so ein Kiefer so. Genau. Und dann kannst du mal schauen, was das vielleicht in dir verändert, was das anders macht. Also ich merke direkt, es ist total interessant, meine Nackenmuskulatur scheint angespannt gewesen zu sein. Und da kribbelt es jetzt direkt so ein bisschen drin und in meinem Halsbereich. Also ich muss richtig so schlucken, weil sich wie so Schleim löst, was für eine Podcast-Aufnahme super ist, weil dann meine Stimme sich auch gleich mit verändert.
Ja, ich merke vor allem, dass mein Kiefer so ein bisschen angespannt war und es dem richtig gut getan hat, so dieses so ein bisschen den Mund zu öffnen und weit zu machen und ein bisschen mal den Kiefer anders zu bewegen als so beim Sprechen.
Ja, super. Ja, ich mag die Übung total gerne.
Ja, die ist, also ich glaube, das, also es tut ja gut, um wirklich einfach mal so ein bisschen Stress loszuwerden. Und ich finde es so angenehm, dass es Atem und Stimme gemeinsam ist. Und manchmal muss man dann auch einfach über sich selber und die Töne, die so rauskommen, lachen. Das hilft auch, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und was aber wichtig ist, dass man eben nachher, also am besten vorher und nachher einmal kurz mit sich eincheckt und guckt, was hat sich durch dieses Stöhnen, Ächzen, Seufzen verändert. Wie ist es jetzt gerade, nachher? Unser Nervensystem lernt einfach über das Wahrnehmen von Veränderung. Mhm.
Du meinst, darüber lernt das Nervensystem einfach, was Wege sind, um Regulation zu machen?
Ganz genau. Und auch eben Informationen wieder ans Gehirn zu schicken, dass es, da ist wirklich eine Veränderung eingetreten. Jetzt kann der Alarm wieder runtergehen. Ne? Die Neurozeption wird nochmal ganz bewusst auch gefüttert durch das Wahrnehmen von Veränderung.
Das passt vielleicht ganz gut auch direkt als Überleitung für unser heutiges Thema, weil das heißt ja eigentlich, dass es gerade diese Pausen, in denen wir mit uns einchecken, auch immer wieder braucht, um eben da positiv auf unser Nervensystem einwirken zu können. Also um da ein bisschen so drauf einwirken zu können, wie wir es gerade vielleicht auch beeinflussen wollen.
Mhm. Ja, absolut. Also dieses Einchecken mit sich selbst hat eben diesen bewussten Faktor da drin. Also das, ne, ist einfach auch nochmal ein Teil unseres Gehirns, also die kognitiven Funktionen kommen da ja mit rein und die helfen uns, das dann mehr zu verknüpfen, verbinden und eben die Neurozeption, unsere neuronale Wahrnehmung, unsere unterbewusste Wahrnehmung, die wir kontinuierlich immer mit Informationen füttern. Also die wird sowohl durch die unbewussten Vorgänge, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen, die ganze Zeit gefüttert, aber eben nochmal intensiver über das, was wir bewusst wahrnehmen. Und wenn wir bewusst Veränderung wahrnehmen, dann, ne, gerade Veränderung von, ach ja, es will, oh, mein Nacken entspannt sich, oh, mein Kiefer entspannt sich, dann sind das wie so Botschaften mit Expressschein quasi ans Gehirn, die oder per Einschreiben da irgendwie hingeliefert werden und die einen Einfluss auf unsere Gefahrenlagenbewertung haben. Und dann kann unser innerer Alarm wirklich einfach runtergehen.
Das heißt, diese Information kommt nicht nur so unbewusst durch die Neurozeption an, sondern wirklich mit Nachdruck durch unser bewusstes Hinspüren.
Ganz genau. Ja, bewusstes Hinspüren füttert die Neurozeption einfach doppelt sozusagen, also intensiver.
Ja, und ich frage mich gerade, ob es auch einfach ein Signal von Sicherheit liefert, dass es sicher genug ist, um gerade innezuhalten und hinzuspüren. So. Weil ja auch diese Pause und dieses nicht in einem weiter getrieben sein ja da auch was ausmacht, oder?
Ja, total. Ja, und da sind wir ja schon mitten im Thema drin, ne? Also diese kleinen Pausen am Alltag. Also man kann ja Pause machen, ja? Also man kann in seiner Pause natürlich irgendwie vor Social Media hängen und irgendwas oder irgendein, also wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin oder S-Bahn oder irgendwo und sehe, wie viele Menschen sich da mit irgendwelchen Spielen auf ihrem Handy auch so in Bewegung halten, also auch ihr System innerlich in Bewegung halten. Und da haben wir ja in der letzten Stunde drüber gesprochen, ne? Dieses in der letzten Podcast-Aufnahme.
Meine unserer Therapiesitzung. Genau, in der letzten privaten Therapiesitzung, die wir hier aufgezeichnet hatten. So für alle zum Mithören.
Da haben wir genau darüber gesprochen, dass was geschieht, wenn wir einfach da rumsitzen und nichts tun. Ich habe mich da neulich mit meinem Bruder drüber unterhalten, weil wir in einem Bus saßen und es hat geregnet. Und wir haben uns daran erinnert, wie wir als Kinder, da gab es noch keine Handys, einfach im Bus gesessen haben. Also wir hatten beide sehr lange Schulwege zur Schule im Bus. Und wir haben einfach die Regentropfen beobachtet, wie sie diese Fensterscheibe hinunterfließen. So in Fahrtrichtung, so leicht schräg.
Das kenne ich auch noch.
Ja, und dass das heute kein Mensch eigentlich mehr tut, außer wir beide in diesem einen Augenblick, als uns das aufgefallen ist. Und dass die Menschen oder so viele Menschen im öffentlichen Nahverkehr da sitzen und oder ne, irgendwie Social Media, ein Video, Kurzvideo nach dem anderen, Dopamin, ding, 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 ding. Und das Nervensystem eigentlich so gar keine Pause bekommt und immer wieder Signale von, hey, hier ist Beschäftigung, bam, du bist beschäftigt, bam, 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 bam. Und gar nicht zum Regulieren, zum sich Regulieren kommen kann, weil wir uns die ganze Zeit so in Beschäftigung halten. Und da fängt es ja eigentlich dann schon an.
Ja, ich denke gerade auch zurück an unsere letzte Folge, wo wir auch darüber geredet haben, wie schwierig das manchmal ist, diese Ruhe zu erlauben. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man es überhaupt nicht gewohnt ist, zur Ruhe zu kommen und dann eben auch diese Unruhe auszuhalten, die man dann vielleicht in sich drinnen spürt, dass der öffentliche Nahverkehr auch nicht der erste Ort ist, wo ich das üben wollen würde.
So. Für mich schon. Für mich echt? Ist das, ja, also meistens dann mit Kopfhörern und manchmal, also ich habe keine Noise-Canceling-Kopfhörer, aber alleine schon dieser, ich habe noch so ganz Oldschool-Kopfhörer, die man in das Telefon reinsteckt, so mit Kabel, die dann in mein Ohr gehen. Und alleine das reicht manchmal schon, um mir so wie so einen gewissen Abstand von der Welt zu nehmen, auch selbst ohne Musik und manchmal aber eben auch mit Musik, die mir gerade irgendwie gut tut. Und dann kann ich den Rest so ein bisschen ausblenden. Aber natürlich hast du recht, dass das nicht immer unbedingt der erste Ort ist.
Also ich glaube, es ist schon ein guter Ort, wenn man eben das grundsätzlich kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben für jemanden, der sich damit schwer tut, zur Ruhe zu kommen und das schon zu Hause auf der Couch schwierig ist, da öffentlicher Nahverkehr ein ziemlich herausforderndes Übungsfeld sein könnte. Also vielleicht ist es da, wie in so vielen Dingen auch gut, dann sich erstmal einen guten, ein bisschen quasi erst im Trockenen die Schwimmbewegungen zu üben, bevor man dann ins tiefe Wasser springt.
So. Aber es ist total interessant, dass du das so siehst, weil ich es manchmal anders empfinde.
Echt? Weil's
ja, spannend. Manchmal, ja, weil es manchmal ist dieser halböffentliche Raum, wo ich mich ja noch so ein bisschen auch selbst kontrolliere, gibt mir dann so viel Sicherheit, dass ich dann nicht in eine Angst oder in irgendein altes Thema, was dann vielleicht aufploppt, so tief rein droppe, reinfalle. Wenn ich alleine zu Hause wäre, dann ich kann mich erinnern, dass das früher, dieses alleine zu Hause sein, war für mich nicht der Ort. Also es war dann entweder in der Therapiestunde, wo eben jemand anderes den sicheren Ort für mich gehalten hat und die Dinge hochkommen durften. Mhm. Und so ein öffentlicher Nahverkehr war für mich zum Beispiel ein Ort, wo es wie so ein bisschen für mich persönlich das gute Maß an Selbstkontrolle erfordert hat, um nicht alles rauskommen zu lassen.
Okay, ja, den Gedankengang kann ich durchaus nachfühlen. Mhm. Ich glaube, da ticke ich einfach ganz anders, weil für mich Menschen so schnell stressbesetzt sind, dass das so, also ne, also das ist nicht öffentlich, aber eben öffentlicher Nahverkehr ist auch einfach nicht meine Stärke. Ich habe ein total nettes kleines Auto.
Ja, ich habe das nicht. Und ich bin immer sehr viel ich musste einfach immer sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und das war, ja, habe ich vielleicht auch geübt. Und ich kenne es von einigen KlientInnen auch, also ich muss auch direkt an eine Person denken, die sich manchmal, in Berlin gibt es die Ringbahn und die fährt im Kreis. Mhm. Und das ist für eine Person, an die ich gerade denke, Regulationsort Nummer 1, einfach immer rum.
Ah ja, spannend. Das heißt, man hat einfach dieses Eingebundensein mit anderen Menschen, ist nicht ganz alleine und kann trotzdem, muss aber mit niemandem in Kontakt sein.
Okay. Ganz genau. So in dieser Anonymität des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin.
Ja. Ja, gut, dass wir darüber reden. Habe ich direkt wieder dazu gelernt, nicht so sehr von sich auf andere schließen. Da gibt es einfach ganz unterschiedliche Präferenzen.
Würde mich ja mal interessieren, wie das in unserer HörerInnenschaft ist. Also falls du zuhörst und offensichtlich zuhörst, schreib uns doch mal gerne, wie das für dich ist an support@helpercircle.de. Ob du eher alleine oder eher, ob du mit dem Gedanken was anfangen kannst. Würde mich jetzt echt gerade mal interessieren.
Ja, oder gerne auch in die Kommentare auf Spotify oder YouTube. Dann genau, ich bin auch neugierig, wie es da so aussieht. Total.
Ja. Ja, und das Spannende daran ist man ja, wenn man das nicht macht, ne? Also wenn man es schafft, in den Alltag so kleine Inseln der Regulation einzubauen, ist das ja super. Und ich würde gerne erst einmal direkt dahin gucken, was passiert, wenn man das nicht macht.
Ja, gerne.
Weil das ja bei ganz vielen der Fall ist, ne? Eben Hustle, 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 die ganze Zeit biu, biu, irgendwie unterwegs und eben nicht zur Ruhe kommen. Was ja nicht heißt, dass die Dinge, die da im Innern unterwegs sind, also in der letzten Folge haben wir ja gesagt, wenn es im Außen ruhig wird, dann wird es im Innern laut. Also die Dinge, die
man,
dort...
Man merkt, wie laut es dort eigentlich ist.
So. Genau, man merkt, wie laut es dort eigentlich ist. Und nur weil es außen laut ist, heißt das ja eben nicht, dass da nichts ist. Ja. Mhm. Und wenn wir das immer weiter aufschieben, heißt das ja auch nicht, dass es weg ist. So, indem wir es ignorieren und verdrängen. Und ne, alles, was ich mich nicht kümmere, ist nicht da, so unter dem Prinzip. Und wenn wir während des Tages da keine kleinen Momente schaffen, um uns darum irgendwie zu kümmern oder dass sich das Nervensystem drum kümmert oder unser Körper drum kümmert, dann ist es oft dann der Moment abends im Bett, wenn wir vielleicht zur Ruhe kommen und merken, da ist noch so viel irgendwie los, was noch nicht reguliert ist. Und es hält uns vom Schlafen dann ab, zum Beispiel. Und dann machen wir vielleicht die SOS-Übungen oder manche nehmen ja auch Medikamente, um schlafen zu können oder Melatonin oder was auch immer. Und dann schlafen sie, aber vielleicht gar nicht so erholsam. Und dann geht der nächste Tag genauso weiter und diese kleinen Regulationspausen finden immer noch keinen Einzug in den Alltag. Und dann ist es abends wieder so, der Schlaf ist wieder nicht so erholsam und man schleppt dieses eigentlich so mit, was sich da über den einzelnen Tag und über die einzelnen Tage dann so aufstaut und dann kommt irgendwie das Wochenende und dann merkt man so am Samstagmorgen, oh, ich komme irgendwie gar nicht aus dem Bett raus oder oh, ich bin viel zu schlapp, um irgendwas zu machen. Und dort hätte man wieder die Chance, dem so nachzugehen und es im Außen leiser werden zu lassen und das Innere auch ein bisschen zum Vorschein kommen zu lassen. Doch dann ist, also ich kenne erstaunlich viele Menschen, wo samstags wirklich so dieser Haushaltstag ist, mit Großeinkauf machen und einmal die Wohnung durchputzen und das und dies, jenes und alles Mögliche machen, zu was man in der Woche halt nicht kommt. Und dann ist da auch wieder die ganze Zeit wird es wieder so aufgeschoben und man schafft es eben nicht, da irgendwie ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen und sich um die Dinge, also den inneren Hausputz im Grunde zu machen. Ja, man kümmert sich um den äußeren Hausputz, aber der innere Hausputz, der wird noch so ein bisschen zur Seite geschoben. Und das macht man dann, ne, am Sonntag macht man dann auch irgendwelche Dinge, macht einen Ausflug, man muss ja auch ein bisschen Action irgendwie, schöne Sachen machen. Und ist irgendwie unterwegs. Ja, und dann beginnt die neue Woche wieder und dann geht das Ganze wieder von vorne los und dann kommt irgendwann die nächste Urlaubszeit. Man hat freie Tage oder die Feiertage kommen irgendwie auf jeden Fall ein bisschen länger Zeit und dann zack, erste Urlaubswoche, der Körper sagt, ich werde krank. Oder es gibt auch tatsächlich viele Menschen, die in der ersten Urlaubswoche einen Herzinfarkt bekommen. Also weil da dann der Körper dann auf einmal sagt, nö, jetzt reicht's. Jetzt spüre ich quasi, im Außen gibt's nicht mehr diese Anforderung. Ich kann ein bisschen loslassen, ein bisschen weniger funktionieren. Und jetzt kann ich aufhören zu funktionieren. Und jetzt hole ich erstmal die Sachen nach, die jetzt die ganze letzte Zeit auf die lange Bank geschoben wurden. Dieser ganze innere Hausputz. Und da kracht jetzt einfach was zusammen. Ja, für manche ist es krank werden, Grippe, was auch immer. Für manche ist es ein Burnout, für manche ist es ein Herzinfarkt. Also das können die Folgen einfach sein, wenn wir es nicht schaffen, uns im Alltag kleine Inseln zu schaffen. Und das kommt nicht von heute auf morgen, sondern es ist wirklich so über die Tage, Wochen, Monate, Jahre. Nicht gemachter innerer Hausputz. Und dafür dann zahlt irgendwann der Körper oder ne, bremst einen der Körper und zwingt einen dazu, diesen inneren Hausputz jetzt mal endlich zu machen.
Innerer Hausputz meint jetzt einfach auch Hormonhaushalt wieder regulieren, Reparaturarbeiten, Immunsystem und solche Sachen, oder?
Ja, also das Ermöglichen. Und ich meine, das ist ja im Grunde dann die Konsequenz, die geschieht, ne, für die wir Raum schaffen müssen. Und dazu gehört eben vorher, dass wir uns um nicht regulierte Emotionen zum Beispiel auch kümmern. Also wenn wir noch Konflikte in uns tragen, die wir unter den Teppich gekehrt haben, weil uns das zu schwierig, zu anstrengend, zu irgendwas, wir diesen Konflikt vermeiden wollten, wir dann eine Wut in uns tragen, die wir eher kontrolliert haben als reguliert haben, Trauer, die wir nicht getrauert haben, all diese Dinge, die sammeln sich ja dann mit der Zeit so an und wenn die nicht irgendwie zwischendurch auch mal bearbeitet werden können oder einfach auch Stress, ja, also einfach dieses zack, 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 diese Nicht-Möglichkeit mal irgendwie runterzufahren, also den Körper, den lassen wir ja ganz oft auf so einem ganz hohen Energielevel und er ist einfach erschöpft und ich bin einfach total große Freundin von, ich nenne es immer kleine Zusammenbrüche. dass wir uns mehrmals am Tag wirklich erlauben, wie so Mini-Zusammenbrüche zu haben, so, also auch dieses Stöhnen, Ächzen, Seufzen, was wir am Anfang gemacht haben, so, oh, dieser Tag war einfach anstrengend oder dieses Meeting oder oh, das Abendessen mit den Kindern war einfach. Ja, in der Therapie, haben wir immer so einen Mülleimer. Das habe ich in der Gestaltausbildung gelernt, dass wir wie so einen, ja, imaginären Mülleimer neben uns stehen haben. Und auch in der Therapie haben wir TherapeutInnen natürlich auch immer mal wieder Momente, wo wir denken, oh Mann, ey, da waren wir doch vor 3 Wochen schon und das haben wir jetzt doch schon 5-mal gemacht und ah, was ist hier eigentlich los? Oder das ist ein Thema, was mich selbst wütend macht oder was auch immer. Wir sind ja keine emotionslosen, nervensystemlosen Wesen, die da auf nichts reagieren, sondern wir reagieren ja auch auf uns. Und damit wir es eben nicht zurückhalten, nicht in die Selbstkontrolle gehen, sondern selbst regulieren, ist eine schöne Taktik dieser imaginäre Mülleimer neben uns, wo wir auch reinkotzen können oder das schön echt so, ah, oh, was für, ne, das strengt mich gerade an oder oh Mann, ist das heute wieder zäh oder oh, heute ist aber echt anstrengend, nervig. Also das im Grunde ist dieser imaginäre Mülleimer so unsere innere Erlaubnis, ja, dem Raum zu geben, was uns beschäftigt und dadurch es auch regulieren zu können, indem wir uns das verbieten. Also ne, ich darf jetzt hier nicht, ne, und ich muss mich die ganze Zeit beschäftigt halten. In dem verbieten wir oder verhindern wir ja im Grunde, dass dieses Innere, was uns in Wallung bringt, einen Ausdruck bekommt. Und es ist völlig in Ordnung, dass das rein in der Vorstellung geschieht. Das muss gar nicht unbedingt laut ausgesprochen werden, sondern einfach in meiner Vorstellung fluche ich manchmal total viel oder meckere. Und dann merke ich, ah ja, und jetzt ist dieser Druck wieder raus aus mir. Ja, das sind diese so kleine Regulationsinseln im Grunde. Ist vielleicht ein schönerer Begriff als kleine Zusammenbrüche. Aber manchmal sind es auch kleinere Zusammenbrüche. Denn wenn wir sie eben nicht machen, addieren die sich und dann wird der Zusammenbruch im Endeffekt größer. Ja, also jedes Stöhnen, Ächzen, Seufzen, was ich innerlich oder äußerlich loswerde, muss ich nicht anstauen zu einem größeren, wie manche es nennen, Nervenzusammenbruch.
Ja, und man bekommt einfach mit, was in einem drinnen los ist gerade, oder? Und gibt also gibt dem ein bisschen Aufmerksamkeit. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein ganz anderes Grundgefühl ist, wenn ich so in Kontakt mit mir selber sein kann, dass ich merke, da war was gerade viel. Und dann nehme ich mir einen Moment, um das irgendwie zu würdigen und dem einen Ausdruck zu geben. Oder, also ob das jetzt innerlich ist oder tatsächlich ausgedrückt. Aber dass das einfach auch wirklich entlastend ist, weil ja das ganze System damit auch merkt, hier ist Platz für mich und für das, was hier los ist. So.
Ja, ganz genau. Und eben auch Gefühle einfach zu benennen. Ja, wirklich durch den Tag zu laufen und sich innerlich zu sagen, boah, jetzt bin ich gerade gestresst. Oder, oh, ich bin gerade wütend. Oder, oh, das hat mich gerade erschreckt. Und das ist, ne, das hört sich so banal an und es ist wirklich für manche KlientInnen auch total schwierig, das zu machen, weil sie sich so bescheuert damit irgendwie fühlen, durch die Welt zu rennen und innerlich sich zu sagen, was sie gerade fühlen. Aber es ist so wichtig, es ist so hilfreich, es ist so ein gutes Werkzeug, also auch überhaupt im Kontakt mehr mit seinen Gefühlen oder mit seinem Innenleben zu kommen und es immer wieder auch zu benennen. Ja, also ich fühle gerade einen Druck in meinem Bauch. Ja, da kommen wir auch zur somatischen Achtsamkeit, ne? Wenn wir da irgendwie die verschiedenen Ebenen, auf denen wir uns wahrnehmen können. Es gibt ja nicht nur die Gefühle, die wir wahrnehmen können. Wir können ja auch unsere Körperempfindungen wahrnehmen oder Sinneseindrücke. Oder ne, ich höre gerade ein Fiepen auf meinem Ohr. Und das einfach, also auch so anzuerkennen dadurch und anzunehmen. Und dadurch fühlt sich dieses Gefühl oder Geräusch oder was auch immer schon gesehen und kann viel leichter gehen.
Ich habe mir gerade gedacht, dass es das wahrscheinlich, also auch wenn das jetzt irgendwie ein anderes Thema ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das immer wieder innerlich zu machen, es auch leichter macht, irgendwann diese Sachen auch in Kontakt bringen zu können, in nahen Beziehungen, um Irritationen leichter benennen zu können.
Kurze Unterbrechung.
Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. 7 Wochen somatische Achtsamkeit. Ein Videokurs, in dem du die Vielfalt deiner Wahrnehmung erkundest, dich selbst besser kennenlernst und entdeckst, wie dein Körper mit dir spricht. Und ich frage mich, wie du anders für dich sorgen könntest, wenn du die Sprache deines Nervensystems besser verstehen würdest. Hier geht es um mehr als Gedanken. Es geht darum, die Sprache ohne Worte deines Körpers zu verstehen, weil dein Körper verstanden werden möchte. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Tudum, Ende der Werbung.
Also, weil das ist was, das ich bei mir ganz oft beobachte, dass ich dann erst im Nachhinein, wenn ich aus einer Situation draußen bin, merke, ah ja, ich habe schon gespürt, dass meine Schultern angespannt sind, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich auch einfach sagen könnte, ich habe gerade irgendwie, meine Schultern sind angespannt, kann ich mal kurz pausieren und ich kümmere mich da einfach mal kurz drum oder schau mal, was da gerade los ist in mir. Und das wird manchmal auch sehr dafür sorgen, dass ich gar nicht so viel ansammeln kann, wenn es eben in den Räumen, in denen da tatsächlich ein Gegenüber ist, das damit gut umgehen kann. Ist ja nicht in jedem Kontakt auch was, das man unbedingt machen möchte. Aber es gibt ja Räume. Und wenn man die dann tatsächlich nutzt, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, ja, auch dazu beiträgt, dass ich gar nicht so viel aufsummiert im Laufe so eines Tages.
Genau. Ja, und das, oder auch wenn wir einfach die SOS-Übungen, einfach die ersten 3 oder auch die gesamte Folge einfach ab und an am Tag machen. Immer, da kommt wieder meine große Leidenschaft für die Kloregulation mit ins Spiel. Also zum Beispiel immer, wenn wir auf der Toilette sitzen, die ersten 3 SOS-Übungen zu machen oder immer irgendwas zu machen, ja, sei es Stöhnen, Ächzen, Seufzen, sei es kurz eine Atemübung oder kurz die Wirbelsäule rauf und runter atmen oder mit uns einchecken, was auch immer. Wenn wir so einen kleinen Anker uns im Alltag schaffen, wo wir unserem Körper immer wieder die Möglichkeit geben, sich kurz zu regulieren, weil er gerade keine Anforderungen hat. Also, dass der Körper gerade keinen neuen Input bekommt, den er irgendwie handeln muss, sondern wirklich kurz frei machen kann, was er irgendwie braucht. Und das braucht ganz oft wirklich nur 1 Minute. Und dann ist ein bisschen was anders. Und gerade durch die SOS-Übung habe ich die Erfahrung gemacht, also was viele KlientInnen und auch KursteilnehmerInnen mir zurückmelden, je häufiger sie am Tag einen Teil der SOS-Übungen machen und sie dann abends vorm ins Bett gehen nochmal machen, sie schlafen einfach besser. Also das ist ja auch genau mit der Grund, warum es Good Night for a Good Day gibt, dass wir uns einmal die Woche gemeinsam treffen und abends, dienstagsabends gemeinsam im Zoom-Raum die SOS-Übungen machen. Ganz viele sind schon im Schlafanzug und haben Zähne geputzt und liegen mit ihrem Laptop im Bett und klappen den dann nachher einfach nur noch zu. Manche schlafen auch währenddessen ein. Und ich bekomme viele Zuschriften, die sagen, Mensch, Kadi, seit ich das seit ein paar Jahren mit dir mache oder auch seit ein paar Monaten, ich schlafe wirklich einfach regenerativer. Also ich fühle mich morgens erholter. Also man kann ja auch schlafen und man ist trotzdem morgens gerädert oder nicht erholt. Und gerade durch diese Regelmäßigkeit mit den SOS-Übungen und wenn sie tagsüber schon damit beginnen, also Regulation am Abend beginnt am Morgen. Also wenn wir den Tag über immer mehr ein bisschen, also wie so eine, ne, wir klettern den Berg hoch den ganzen Tag, aber wenn wir nicht zwischendurch mal so einen kleinen Schwung nach unten machen, dann sind wir abends an einer viel höheren Stelle als wenn wir ohne kleine Schwünge nach unten, geht's halt nur nach oben. Und dann wollen wir von ganz oben nach unten irgendwie kommen. Und wenn wir im Laufe des Tages immer schon mal so ein bisschen tjung, 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 so einen kleinen Schwung nach unten machen, werden wir das am Abend merken. Und unser Nervensystem lernt das. Und hat dann viel eher die Chance, sich im Schlaf zu regenerieren und zu erholen. Und dann ist der nächste Tag anders.
Was ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, ist, also einfach, weil ich das von mir, meine Stimme mag gerade schon nicht mehr so, aber ich glaube, heute kommen wir jetzt einfach noch mit ein bisschen Krächzen durch. Wir neigen uns hier eh schon am Ende zu der Folge.
Genau, wir versuchen eine kurze Folge zu machen.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, dass ich also ich kenne das von mir, dass sich das durch die SOS-Übungen und das, dass ich das jetzt seit einigen Jahren mache, verbessert hat. Aber das, was du gesagt hast, mit einer Minute-Regulation reicht oft, bei mir überhaupt nicht gestimmt hat. Also bei mir war es oft wirklich so, dass ich eher Stunden gebraucht habe, um da einen Unterschied merken zu können. Also, dass so dieses kurze Regulieren, so schwingungsfähig ist mein Nervensystem da noch nicht.
Mhm. Ja, und das kommt ganz genau darauf an, ne, auf die Schwingungsfähigkeit. Also natürlich sind traumatisierte Nervensysteme an einer anderen Stelle als nicht traumatisierte Nervensysteme oder auch traumatisierte Nervensysteme an einem bestimmten Heilungspunkt einfach schon. Und es entwickelt sich mit der Zeit. Und manchmal reicht es, für manche Menschen reicht es manchmal wirklich so eine kleine Regulationseinheit auf der Toilette. Und für andere braucht es manchmal dreimal die Woche Therapie, um da irgendwie weiterzukommen. Ne? Also das möchte ich auch gar nicht außer Acht lassen. Doch wenn ich jetzt hier, ich sag mal, neurotypische Nervensysteme vielleicht mitdenke, da könnte das durchaus gut funktionieren, die schon, ne, die eine Regulationsfähigkeit irgendwie haben, aber einfach die Zeit sich nicht dafür nehmen.
Mhm. Ja. Ja, also ich merke auch, dass es inzwischen tatsächlich schneller geht, aber ich kann mich noch dran erinnern an diese Momente, wo ich wirklich auch gemerkt habe, so diese Viertelstunde Pause, die ich jetzt habe zwischen zwei Klienten, bringt gerade gar nichts.
Was hast du dann gemacht?
Selbstkontrolle bis zum Zusammenbruch, würde ich nicht hundertprozentig empfehlen, aber damals hatte ich noch nicht so viele andere Strategien. Mhm. Und ich habe dann schon versucht, manche Körperübungen zu machen. Also mir hilft das Dehnen meines Rückens oder so im Türrahmen ein bisschen die Schultern aufdehnen, ist was, das bei mir einfach total gut tut. Mhm. Aber ja, es war schon sehr viel Selbstkontrolle. Mhm. Und es ist dadurch aber auch jetzt gerade für mich schon krass zu merken, wie sich's verändert hat, weil also ich würde immer noch sagen, je nach Spannungspegel innen drinnen ist eine Minute nicht ausreichend für mich, aber inzwischen verändert eine Minute trotzdem was. Mhm. Also ich kann dann sagen, okay, in manchen Situationen ist schon zu viel aufgestapelt und die Minute sagt mir jetzt einfach nur, wir brauchen mehr davon. Mhm. Aber eben mit ein paar Minuten tut sich jetzt inzwischen schon auch mehr oder ich kann es zumindest einordnen und benennen und weiß dann, jetzt schauen wir, dass wir das hier schnell dann zu Ende bringen und ich mir dann da Raum nehme. Mhm. Und kann auch besser abschätzen, wo sind Momente, wo sich so ballen wird und einfach schon direkt einplanen, dass da danach dann genug Raum ist. Mhm. Also wenn zu viel zusammenkommt, dann kann ich das immer noch nicht so gut gut wieder runterregulieren. Aber ich weiß es inzwischen und kann meinen Alltag entsprechend planen, um dann zu sagen, okay, und dann sind mal aber zwei Tage zum wirklich runterschwingen und verdauen, wenn die Woche voll war.
Ja, ich glaube, da kann man auch nochmal in die Folge Selbstkontrolle versus Selbstregulation gut reinhören oder in die beiden Folgen, die wir dazu aufgenommen haben. Ne? Da geht es ja auch genau um dieses, wie schaffe ich es eigentlich nach Phasen der Selbstkontrolle, Selbstregulation zuzulassen. Mhm. Also, und je mehr der Körper eben aufgestaut hat in der Selbstkontrolle, desto schwieriger wird es natürlich, weil die Menge einfach so groß ist, die reguliert werden muss.
Ja, und damit der Druck ja auch so groß ist, dass es sehr unangenehm ist und dann eben auch manchmal sich nicht mehr handelbar anfühlt.
Ganz genau.
Also ich glaube, das ist wirklich oft was, das einen da drin hält, im Laufen zu bleiben.
Ja, ganz genau. Du hast wahrscheinlich dieses Kühlschrankbild auch gerade wieder im Kopf, ne? Was wir in der Folge, war das in der Folge oder in welcher Folge hatten wir das Kühlschrankmodell?
In der Folge 07 müsste das gewesen sein, die erste Folge zum Thema Selbstkontrolle.
Ja.
Genau, warum das so anstrengend ist mit der Selbstkontrolle.
Ja, ganz genau. Also mein Tipp ist da wirklich regelmäßig zu gucken, also um bei dem Kühlschrankbild zu bleiben, ne? Wenn sich Wasser im Kühlschrank anstaut, es einfach regelmäßig rauszulassen. Denn sonst, wenn es sich anfüllt und füllt und füllt und füllt und füllt, muss man sehr viel Kraft aufwenden, um diese Kühlschranktür dann hinter sich zuzuhalten, weil das Wasser da von innen gegen drückt. Und es macht es wirklich sehr, sehr anstrengend und auch die Hemmschwelle größer, das Wasser wieder rauszulassen, weil die Gefahr da ist, dass die Tür halt aufspringt und das Wasser einen völlig überschwemmt, sozusagen. Mhm. Und wenn man selbst merkt, oh, da hat sich irgendwie zu viel angesammelt, Und da ist niemand vor gefeit. Also das ist auch kein, also man ist kein schlechterer Mensch, wenn einem das geschieht. Also es geschieht mir. Also auch ich habe diese Phasen, wenn ich unter Druck stehe, wenn ich irgendwas, zack, 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 irgendwelche Deadlines habe, wenn ich funktionieren muss, wenn ich viel Stress habe, dann komme ich manchmal auch nicht dazu. Mhm. Und dann nehme ich mir eine Therapiestunde. Mhm. Ja, also dann hole ich mir die Unterstützung von außen und lass mir da helfen.
Mhm. Ja, das, also ich hatte auch das nochmal im Kopf, dass du das letzte Mal die Folge damit, glaube ich, abgeschlossen hast, mit dieser Aussage, dass einfach, wenn du merkst, dass es nicht mehr gut klappt, alleine zur Ruhe zu kommen, mhm, und es immer diesen Impuls gibt, wieder was zu tun und eben die Ruhe gar nicht mehr ausgehalten werden kann alleine, dass das ein ziemlicher Hinweis dafür ist, für dich die Unterstützung zu holen. Mhm.
Ja, ganz genau.
Ja, und ich glaube, das ist einfach gut, das einordnen zu können und zu wissen, dass das, dass einfach man die innere Unruhe und die Spannung und alles, was man aufgestaut hat, und dann anfängt zu hören, wenn es außen lauter wird. Lauter, mhm, wenn es außen leiser wird. Also
genau. Ja, und meine Empfehlung ist wirklich zu schauen, wo kann ich in meinem Alltag, und da gibt's so einen total tollen Satz, den ich leider nicht weiß, wem er zuzuordnen ist. Ich mache jeden Tag eine Stunde Pause. Und habe ich besonders viel zu tun, mache ich zwei. Mhm. Und das war etwas, also da habe ich natürlich nicht immer dran gedacht, aber manchmal erinnere ich mich daran. Hm. Weil ich für mich auch gemerkt habe, wenn ich in so einem Hustle bin, erstens geschehen mir dann, also mache ich mehr Fehler, ich muss Dinge doppelt machen, ich verhaspel mich, ne, es wird nicht so gut, wie ich es gerne hätte, dann muss ich es auch nochmal machen. Und wenn ich mir dann aber eine Stunde Zeit nehme, wo auch immer, oder eine halbe Stunde und in den Wald gehe oder und dann sind es 5 Minuten, in der ich wirklich ganz in Ruhe, ohne Handy, ohne Social Media, ohne irgendwas, alles auf lautlos und ich einfach nur in den Wald gucke und meinen Kaffee trinke und ich dann wieder durchstarte, das ist einfach anders. Ja, und ich bin klarer im Kopf, ich mache weniger Fehler, ich bin konzentrierter, die Dinge werden besser, die ich mache, anstatt einfach weiter durchzuhasseln. Das ist ja so, mhm, dieses Vertrackte oft, ne? Ich kann mir keine Pause erlauben. Ich muss weiter, 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 weil ich so viel zu tun habe. Da, 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 Fehler, Fehler, Fehler. Oh, nochmal, nochmal. Ich muss schaffe, schaffe, schaffe. Und das ist ja so ein Trugschluss, dass uns Pausen Zeit klauen. Mhm. Aber eigentlich sind es diese Nicht-Pausen, die uns Zeit klauen, weil wir, mhm, einfach ungenauer werden, weil wir unkonzentrierter werden, weil wir Dinge nicht so machen wollen, wie wir sie gerne hätten und dann eben neu machen müssen. Mhm. So. Und deswegen ist mein großer, ja, Aufruf eigentlich an dieser Stelle, wirklich zu schauen, wie kann ich in meinem Hustle-Alltag, wo kann ich dort diese kleinen Momente einbauen, die mir diese kleine Pause immer wieder, also wirklich fest im Alltag drin sind, ne? Und sei es das Klo zur Kloregulation oder bei den Übergängen. Ich habe ganz oft, wenn ich Praxistage hatte und dann von dort aus bin ich direkt in die Care-Arbeit gegangen, ja, von einer Betreuung, mhm, in die andere Betreuung sozusagen. Und ich brauchte diesen Moment für mich und ich habe, und es waren wirklich, bei mir haben 5 Minuten gereicht, mhm, dass ich ganz bewusst den Praxistag für mich beendet habe, kurz mit mir eingecheckt habe, geguckt habe, was brauche ich gerade für mich. Und dann konnte ich ganz anders zu meinen Kindern zum Beispiel gehen oder andersrum genauso, ne, morgens nach Wegbringen, mhm, Kindern, Morgen-Action. Dann in die Praxis, okay, kurz für mich einchecken und dann voll für meine KlientInnen irgendwie da sein zu können. Mhm. Also wo in deinem Alltag kannst du dir diese nährenden Momente einbauen. Oder es ist ja auch oft, dass wir gar nicht, also das war irgendwann mal eine total große Erkenntnis in meinem eigenen Leben, gerade in stressigen Zeiten, da, es war gar nicht zu viel Stress, aber ich habe aufgehört, die Dinge zu machen, die mir gut tun. Mhm. Also ich habe aufgehört, Qigong zu machen, ich habe aufgehört, Waldspaziergänge zu machen, ich habe aufgehört, mit Freundinnen zu telefonieren, ich habe aufgehört, in Ruhe ohne Handy Kaffee zu trinken. Mhm. Das war eigentlich das Fatale.
Mhm. Ja, weil man am am schnellsten einfach dort versucht, Sachen einzusparen, wo man das Gefühl hat, es ist nicht unbedingt notwendig. Ist ja nur was, das mir gut tun würde. So.
Ganz genau.
Ja. Ja, ich habe lustigerweise hier auch einen Satz stehen, ein Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe. Ich kann es auch nicht genau zuordnen, aber es passt sehr gut zu Themen, was du gesagt hast. When times are urgent, we need to slow down. Also immer, wenn die Zeiten dringlich sind, dringend wirken, macht es total Sinn, langsamer zu werden.
Ja, gibt es doch sogar dieses deutsche Sprichwort, Eile mit Weile.
Ah, sehr schön. Ja, und da steckt einfach total viel Weisheit drin, finde ich, weil es ja, also es fühlt sich so kontraintuitiv an, weil man ja dann in so einem Sympathikus-Zustand ist von, ich muss und dringend und oh. Und also ich kann dazu sagen, auch gerade ein Nervensystem, das ohnehin schon viel Stress in sich hat, also gerade mit Traumafolgen und ähnlichem, ist es ja wirklich, also es fühlt sich total dringend an und so, als würde die Welt zusammenbrechen, wenn man das jetzt nicht schnell genug erledigt hat und so. Und ich finde es inzwischen so einen richtig guten Grundsatz für mich, dass wenn sich was dringlich anfühlt, ich erstmal einen Schritt zurückgehe. Also für mich ist wirklich Dringlichkeitsgefühl, wenn ich mich noch so weit reguliert habe, dass ich es wahrnehmen kann. Also da braucht es wieder ein bisschen diese Übung oft damit. Aber dass das wirklich so ein Ding ist, das dann sagt, okay, wow, hier ist erstmal ein Schritt zurück, erstmal wieder durchatmen und mich regulieren, damit ich überhaupt meine Kognition wieder ansteuern kann, vernünftig und gute Entscheidungen treffen kann. Und es ist total kontraintuitiv vom Gefühl her, aber ich finde es wirklich hilfreich, diesen Mechanismus zu kennen und das einfach mal auszuprobieren, weil wie du sagst, es geht einfach ganz anders und viel besser, wenn man aus diesem hoch angespannten Stress schnell erledigen Modus draußen ist und sich orientieren kann.
So ein bisschen, wie ich das aus Beziehungen kenne, also in Sachen Kommunikation, wenn es etwas gibt, wo ich sehr viel Kraft drauf wende, oh, sag ich es nicht, gucke ich mir das Thema mit der Person an oder nicht. Also auch diese Dringlichkeit, je mehr Dringlichkeit da reinkommt, desto wichtiger ist es, es schnell anzusprechen. Und hinzugucken. Und so ein bisschen ist es ja auch, ne, da werden Dinge, also im Außen dringlich, aber was ja, ist ein bisschen ein anderes Thema, aber diese Dringlichkeit, also so als diese Dringlichkeit als Indikator zu nehmen, um hinzugucken. Was ist es eigentlich? Brauche ich das wirklich gerade? Gehe ich da gerade was aus dem Weg? Ne? Also diese Dringlichkeit, ich muss jetzt unbedingt noch die Wäsche aufhängen oder den Tisch abräumen oder was auch immer machen. Was gehe ich damit eigentlich vielleicht aus dem Weg?
Ja, ist nochmal eine ganz andere Form von Dringlichkeit. Also bei meiner beschriebenen Dringlichkeit ist es eher so ein zurück und eher mal erst orientieren und nicht aus der Dringlichkeit heraus alles machen. Aber ich kann dem auch viel abgewinnen, was du sagst mit dem, wenn man einfach merkt, da baut sich innerlich was auf und die Spannung steigt und mache ich jetzt was damit oder nicht, dass es da gut ist, früher einzusetzen, bevor es sich ganz hoch aufgebaut hat.
Genau, also Dringlichkeit also als Indikator, ne? Egal in welche Richtung, ist es etwas, wo ich bewusst sage, das ist so eine Dringlichkeit, die aber gar nicht stimmt eigentlich. Es ist gar nicht so dringlich. Oder eine Dringlichkeit, wo ich etwas vor mir herschiebe, weil es wichtig ist. Aber diese Dringlichkeit als Indikator zu nutzen, um es genau anzuschauen. Das war so mein Zusammenhang da. Das finde ich tatsächlich nochmal einen guten Punkt.
Dass Dringlichkeit einfach sowas wie eine kleine Warnleuchte innerlich anmacht. Ja. Und dann guckt man mal, was ist es denn, was will es mir sagen?
So. Ganz genau.
Ja, Kathi, gibt es von deiner Seite her noch irgendwas, was du zum Abrunden der Folge auf jeden Fall noch loswerden möchtest?
Ich würde es gerne kurz und knapp beenden, damit ich gleich vor meiner nächsten Therapiesitzung noch in Ruhe was essen kann und ohne mein Handy einen Kaffee trinken kann.
Das klingt gut. Ich bemühe mich, ohne eine Dringlichkeit hier zu übernehmen. Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, nochmal das zu erwähnen, was du vorhin auch gesagt hast, dieses einfach schauen, wo gibt es die kleinen Momente der Regulation, die im im eigenen Alltag möglich sind. Und vielleicht magst du dir da jetzt dann ja einfach, also du auf der anderen Seite des Kopfhörers, auch ein bisschen Raum dafür nehmen, mit der Frage zu sein und die so ein bisschen mitnehmen in den Alltag. Das, ja, ich mache das auf jeden Fall auch.
Ja, ich scheitere jeden Tag etwas weniger daran.
Das ist eine sehr schöne Aussage, das gefällt mir. Ja, vielen Dank. Wie immer die Einladung, wenn jemand mehr eintauchen mag in diese Thematik, dann ist in Level 2 und 3 nach wie vor die emotionale Erholung im Alltag unser Thema. In Level 2 gibt es einen Workshop dazu, also da kannst du dich einfach mit Wissen versorgen in diese Richtung. Und in Level 3 gehen wir auch wirklich ins Verkörpern und in den Austausch miteinander. Ja, also wenn du dich da gezogen fühlst, freuen wir uns, dich dort zu sehen. Nächstes Mal, in 2 Wochen, werden wir uns mit dem Thema Selbstverbundenheit vertiefen beschäftigen und uns anschauen, nachdem wir jetzt ein bisschen die Basis geschaffen haben mit der emotionalen Erholung und wenn hier so ein bisschen Ruhe einkehrt, wie man da dann diesen Raum eigentlich auch tatsächlich nutzen kann, um mehr und liebevoll und wohlwollend mit sich in Kontakt zu sein.
Ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank für den Moment, liebe Kathi, und genieß deinen Kaffee mit Blick in den Wald.
Ja, vielen Dank, liebe Martha. Und auch dir vielen Dank auf der anderen Seite des Kopfhörers fürs Lauschen. Tschüssi.
Tschüss.
Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.